Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Eichhorn Coaching. Mein Name ist Alex. Ja, um was geht es dieser Podcast-Folge? Hedging, Absicherung mit VIX-Optionen, sprich mit Volatilitätsoptionen. Der effektive Schutz vor allem Flash Crashs, sprich ich bin irgendwie in einem Aktiendepot investiert, eventuell auch als Stillhalter, gerade die sollten zuhören. Ja, und der Markt rauscht -7% nach unten, vielleicht auch innerhalb von 10 Minuten. Wie kann ich mich dagegen absichern? Aufbau eigentlich wie immer, natürlich mit einem anderen Inhalt. Erstmal klären wir allgemein was zum Hedgen, dann zum Vola-Index natürlich. VIX Futures müssen wir drauf eingehen, weil die auch wichtig sind und die Option. Und dann möchte ich euch die ein oder andere Handelsstrategie bzw. Absicherungsstrategie mit VIX Optionen ja mit an die Hand geben. Genau, werde auch wie immer schon ins Detail gehen und auch ja, das exakte Regelwerk, Tipps für Ein- und Ausstieg und so weiter nennen. Zum Schluss dann meine Tipps und euer Q&A. Wie immer gilt der Risikohinweis, alles was ich heute sage, ist meine private Meinung. Solltet ihr Gewinne machen, müsst ihr uns nichts abgeben. Könnt ihr natürlich gerne einen Gin Tonic oder sowas mal ausgeben oder was zusenden, aber ihr müsst uns da eigentlich nichts davon abgeben. Freut uns natürlich dann. Und wenn ihr Verluste macht, beteiligen wir uns daran aber auch nicht. Ganz, ganz wichtig und alles, was ich heute sage, stellt keine Aufforderung von einem Kauf oder Verkauf von irgendwelchen Handelsprodukten dar. Wie immer, es ist ja natürlich sehr viel Aufwand, dieser Podcast und ja, wir haben halt oder schalten ja eigentlich auch keine Werbung. Nicht nur eigentlich, wir schalten keine Werbung. Ich erwähne mal das ein oder andere vielleicht passende Produkt, das wir haben, aber ansonsten machen wir das ja quasi for free und würden uns einfach freuen, wenn ihr den Podcast teilt, uns folgt und auch 5 Sterne oder Daumen nach oben, wie auch immer, welche Plattform das ist, uns einfach eine positive Bewertung dalässt. Grundsätzlich gilt bei den VX-Optionen, ne, Volatilität, Absicherung und Co., da haben wir auch die ein oder andere Ausgabe des Vermögensmagazins schon online, auch über die Volatilität. Da packe ich euch auch Link mal über die Vola-Ausgabe mit rein, wo ihr für kleines Geld das nochmal in Ruhe nachlesen könnt und auch noch die ein oder andere weitere Strategie gibt. Also für alle, die da tiefer einsteigen möchten, wäre das zum Beispiel was Passendes, das Vermögensmagazin über die Volatilität. So, bevor ich jetzt anfange, möchte ich ganz kurz, ist ja ein Podcast, da erzählt man immer was, einen kleinen Ausflug machen. Und ich weiß nicht, ob ihr den Autor kennt, der heißt Mark Manson, also Mark mit K und dann Manson geschrieben, M-A-N-S-O-N. Der hat ein paar Bücher geschrieben, ist halt auch so ein Speaker, Coach und sowas. Viel, viel, viel Streitbares auf jeden Fall, aber eins habe ich vor kurzem gelesen, das fand ich ganz interessant und wollte ich euch einfach mal teilen, und zwar Choose Your Suffering, also wähle dein Leid. Und das finde ich, kann man auf ganz, ganz viele Lebensbereiche übertragen, zum Beispiel, also er hat es halt mit dem Sport gemacht. Also wir werden im Leben leiden, Punkt. Die Frage ist nur, ob er das selber aussucht oder ob es das Leben für einen übernimmt. Beispiel halt Sport. Ne, wenn man jetzt zweimal die Woche für eine halbe Stunde joggen geht, also das macht mir ehrlicherweise null Spaß. Also mir macht Sport nie Spaß, nicht 5-mal die Woche. Also wenn man es dann mal macht, ist war was anderes, aber wenn ich da irgendwie morgens mal 7 schwimmen gehe, da habe ich natürlich keinen Bock. Also will ich auch lieber bis 8:30 pennen. Aber es gibt halt Gründe, warum ich es mache. Der eine oder andere Sport macht dann natürlich auch mal Spaß. Gehe abends mal Badminton spielen mit dem Kumpel. Aber grundsätzlich ist es ja vollkommen klar. Oder wenn ich würde auch lieber einen Big Mac essen, darf ich das sagen? Keine Ahnung, einen Big Mac essen, als einen Brokkoli-Auflauf. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass das besser schmeckt. Aber Choose Your Suffering, das sagt dann halt, wähle dein Leid, also vielleicht leide ich in Anführungszeichen mal, dass ich vielleicht nur einmal im Monat Scheiße fresse und nicht täglich, aber dafür habe ich halt gesunde Blutwerte, kein Übergewicht und Co., weil man wird leiden, so habe ich quasi das Leiden ausgesucht, weil irgendwann übernimmt es das Leben für einen, Herzinfarkt, Diabetes und Co. Ja, und den Gedanken kann man halt auf vieles übertragen, also ich hoffe nicht, dass ihr gerade leidet, aber ihr leidet quasi oder investiert ja jetzt vielleicht Zeit, hier mit Hedging von VIX-Optionen mir zuzuhören, irgendwie eine halbe Stunde, 45 Minuten. Ich hoffe, es ist jetzt nicht ein großes Leid für euch, aber vielleicht leidet ihr dann in der nächsten Krise nicht. Also, oder man beschäftigt sich einen Tag im Monat mit irgendwas mit Steuern oder sowas, das auch nicht wirklich viel Spaß macht, aber dann leide ich vielleicht nicht bei der Steuererklärung. Also, das finde ich, kann man einfach auf viele, viele Bereiche übertragen und das wollte ich euch einfach mal mitgeben. Mark Manson, Choose Your Suffering. Also ich habe es auf Englisch gelesen, ich weiß gar nicht genau, wie es auf Deutsch heißt. Und der heißt, hat auch halt gesagt, ich will es ein paar Worte nicht sagen, aber die hat auch gesagt, man soll quasi auf, sagen wir auf Deutsch, auf alles ein bisschen scheißen und einfach machen. Also so die Grundideen fand ich ganz spannend und das mit dem Leiden, ja, wollte ich heute einfach mal kurz teilen. So, genug der Ausflüge, wieder zurück zu den VIX-Optionen. Jetzt leitet ihr mal bitte ganz kurz und könnt, euer Leid selbst aussuchen, meiner Stimme zu folgen und im nächsten Crash dann etwas besser dastehen. Punkt Nummer 1. Muss man hedgen? Also das ist eine wirklich, wirklich, wirklich berechtigte Frage, weil Hedging, also Hedging heißt ja Absicherung eines, ich hoffe mal Aktienmarkt-Crashs, ich hoffe, dass niemand ein Dauer-Short-Portfolio auf Aktien hält. Ja, muss man das überhaupt machen oder nicht? Das ist wirklich eine berechtigte Frage, weil sie kostet Geld. Also ich werde euch ein paar Strategien mit an die Hand geben, wo man vielleicht die Kosten senken kann. Im Best Case auf Null kriegt, aber mal ehrlich, also ich würde damit rechnen, dass es Geld kostet. So. Und keiner kann einen Crash effektiv vorhersagen. Punkt. Kein Michael Burry oder wie auch sonst irgendjemand kann einen Crash vorhersagen. Wir auch nicht. Es gibt natürlich Möglichkeiten, wo man so Anzeichen sieht, wo der Markt ist heiß gelaufen, aber grundsätzlich kann niemand einen Crash effektiv vorhersagen. Das ist wirklich unmöglich. Vielleicht mal einmal, ja, aber dass man alle trifft, sehr, sehr schwer. Also ich würde auch sagen, dass wir hinkriegen, dass wir die Crash sehen, aber das Problem ist, wir sehen vielleicht mehr Crash als da sind. Also vielleicht so 2-3 Mal pro Jahr versuche ich mich anzuschnallen in der Börse, aber ehrlicherweise kracht es halt davon nur alle 3-4 Jahre, ne? Und die restlichen sind vielleicht eine Seitwärtsphase, vielleicht einmal liege ich komplett daneben und irgendwann macht es mal minus 10-15%. Und da muss man gucken, dass man da nicht zu viel Geld verliert. Und der beste Hedge liegt im Depot immer selbst, ne? Ich sage es immer wieder, aber es wird, ich weiß auch weiterhin noch falsch gemacht. Die Optionsstrategie heißt Cash Secured Put und nicht Cash von Hebel 3 Puts. Ne, das ist ganz, ganz wichtig und setzt die, machen wir mal, glaube ich, eine extra Folge nur über Cash Secured Puts, aber setzt die halt richtig ein mit richtig, dass die Aktien schon runtergekommen sind, die Vola angestiegen ist. Ne, beim VIX von 14, was habt ihr da viele Cash Secured Puts offen? Also das, klar geht es 8-mal gut und das 9. Mal kriegt ihr die Option mit minus 4.000% eingebucht. Also passt halt einfach auf und geht da ein bisschen antizyklisch vor, ein bisschen Cash vorhalten, wenn es dann halt auch mal richtig runter geht. Kauft nur gesunde Aktien. Gesund ist natürlich ein schönes Wort. Sehr nichtssagend, aber ja, also Microsoft, Johnson & Johnson und Co. und wettet jetzt vielleicht nicht auf Hype-Aktien. Ich wäre vorsichtig mit Bankwerten, mit Ölkonzernen auch, obwohl die natürlich sehr gut gelaufen sind. Aber da die Airlines krachen in jeder Krise ein, Hotels und Co. ist ja alles auch zu erklären, jetzt unabhängig von Corona, ne? Wer fliegt noch in Urlaub auf die Seychellen, wenn es gerade einen Crash gibt? Ja, das sind einfach so Werte, die würde ich eigentlich relativ nie anfassen und einfach ein gesundes, ausgeglichenes Portfolio parat haben. Kauft immer die Werte, die halt aktuell gerade auf den Deckel kriegen. Ganz, ganz wichtig, kein Hebel, egal was für eine Strategie ihr fährt. Ihr müsst, wenn ihr irgendwelche aktiven Optionsstrategien mit Puts habt, was natürlich Sinn macht, also Short Puts, dann sollten die halt irgendwie abgesichert sein oder die Kontraktzahl dementsprechend angepasst sein. Mit Orders kann man die absichern. Die Margin sollte niedrig sein, das sage ich euch jetzt keinen Wert, weil ich kann ein Depot mit 10% Margin-Auslastung haben und das ist überhebelt, wenn ich das mit nackten Calls auf eine Aktie mache. Da kann ich ganz schnell pleite gehen. Genauso kann 70% Margin, kann ich vielleicht sogar unterschreiben. Ne? Also obwohl das extrem hoch ist, braucht das vielleicht einen unterschiedlichen oder weil die perfekt zueinander quasi sich ergänzen, die Positionen. Ja, das müsst ihr wirklich auf dem Schirm haben, die Margin. Alles nochmal durchrechnen, wenn der Aktienmarkt minus 40% macht, was passiert dann? Und wichtig, euer Konto wird halt normalfall nach unten gehen. weil ihr Aktien drin habt. Die cashige Puts fliegen euch um die Ohren, also Kontostand geht runter und der Netto-Liquidierungswert und die Margin, also bei 9-11 weiß ich es noch, da war ich ein paar Jahre alt, aber da habe ich es nachgeschaut, da haben die über Nacht die Margin verdoppelt, Punkt. So, und dann wird aus mal kurz 30% Margin-Auslastung 60-70% und euer Konto ist auch noch vielleicht 20% runtergekommen, da wird es ganz, ganz schnell knapp. Da könnte man, ich habe schon wieder so viele Podcast-Ideen, mal vielleicht noch eine Folge machen, wie man effektiv schnell die Margin senken kann innerhalb von Sekunden, ne, durch verschiedene Orders. Das heißt nicht, dass es dazu kommen sollte, aber bevor es ein Margin kommt, kann man da aktiv werden. Genau, das ist quasi so die wichtigen Punkte. Jetzt grundsätzlich auch nochmal zu der Folge, soll man jetzt den VIX oder den SPX, also wenn ich jetzt SPX sage, meine ich halt S&P 500 nehmen. Im Hedging-Gedanke ist ja klar, ich kann ja VIX long gehen oder SPX short. Beides ist ja irgendwie das Gleiche, aber halt auch irgendwie nicht. Ja, ich kann ja den S&P 500 Future shorten mit dem ES oder S&P 500, ja genau, ich habe es richtig gesagt, mit dem ES oder MES. Bisschen unterschiedlich im Kontraktwert und dann auch das Konto quasi auch einfrieren. Das ist eigentlich auch ganz cool. Haut natürlich einen Verlustverrechnungstopf rein, aber da weiß ich halt, ein Future-Punkt nach unten ist XY-Dollar. Ganz klar, da habe ich nichts irgendwas mit Vola am Hals. Wenn ich einen Long-Put auf dem ES beispielsweise mache, dann ja, weiß ich halt nicht, wie weit der gewinnt, wann es kracht, wie hoch kracht es, wie tief kracht es, was macht die Vola. Also das sind tausende Punkte, was da halt entscheidend sind. Beim Future weiß ich es halt ganz genau. So, und jetzt gibt es ja noch den VIX, der von der Logik her steigt ja an, wenn der S&P 500 fällt. Wir haben da auch übrigens schon eine ausführliche Podcast-Folge über den VIX online. Ja, das einfach nochmal anschauen, wo ich auch einiges schon drüber gesagt habe. So, wann sollte man jetzt den VIX einsetzen? Ja, den würde ich jetzt einsetzen, wenn man vor allem als Stillhalter unterwegs ist. Warum? Ja, Stillhalter sind ja immer wohler irgendwie short, weil Optionspreis besteht ja aus innerer Wert plus Zeitwert. Zeitwert wiederum besteht aus risikoloser Zins, den könnt ihr vermutlich nicht beeinflussen, außer sein Notenbankchef, und implizite Vola. Wenn die implizite Vola steigt, steigt der Zeitwert, wenn alles andere gleich bleibt, steigt auch der Optionspreis. Also das ist quasi das Problem des Stillhalters oder halt natürlich auch der Vorteil. Und wenn es jetzt halt zu einem Flash-Crash kommt, angenommen der SPX, das gab es mal 2018, fällt um minus 5%. Ja, das ist ja jetzt nicht so tragisch. Aber wenn der halt in 10 Minuten um 5% fällt, dann haut es euch die Puts trotzdem um die Ohren, obwohl das vielleicht im Aktienmarkt gar nicht so viel war. Prozentual Minus. Das heißt, wenn ihr halt reiner Buy-and-Hold-Investor seid, ja, da kann ich mich natürlich auch mit Optionen absichern, aber da könnte ich auch klassischerweise in Future dagegen stellen, da weiß ich ganz genau, was es passiert. Plus und Minus, aber ja, wenn ihr halt still halt unterwegs seid, würde ich schon irgendwie schauen, dass ihr VIX irgendwie long seid, zumindest punktuell. So, jetzt machen wir ganz kurz was über den Volatilitätsindex VIX, weil das müssen wir halt einfach ja, kurz mal nochmal theoretisch klären als Wiederholung. Ja, für diejenigen, die es noch nie gehört haben, ist es ganz gut, aber ich mache es nur kurz als Wiederholung. Also der VIX ist ein Index, den kann man selbst nicht handeln, wie die meisten Indizes. Es gibt aber natürlich Produkte darauf, dazu gleich mehr. Und der VIX misst die implizite Volatilität von SPX-Optionen nur von Out-of-the-Money-Optionen mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von 30 Tagen. Sprich, wenn der VIX hoch ist, ist die Volatilität von SPX-Optionen hoch. Der hat so Werte, ja, langfristig um so einen Mittelwert um die 17. Ich sage mal kurz ein paar Höchstwerte. Also der war bei 2008, das Intraday High sozusagen, bei 89,53, also ungefähr 90. Tiefskurs 2017 war das bei 8,56. Und meistens gibt es halt auch ja, eine negative Korrelation, sprich S&P 500 steigt, VIX fällt. Oder andersrum, S&P 500 fällt, VIX steigt an, das wäre quasi unser Hedge, S&P 500 fällt und der VIX steigt an. Wenn die beiden in die gleiche Richtung laufen, kann man den auch ganz gut als Indikator nutzen. Geht bitte zurück zu der Volatilitäts-Podcast-Folge, die passt da ganz gut. Genau, das ist quasi so der VIX. Es gibt noch ein VVIX, den muss man vielleicht auch noch mal kurz erwähnen. Das ist die implizite Vola von VX-Optionen. Das ist natürlich auch nicht handelbar. Der ist auch noch mal in dem Zuge wichtig zu erwähnen, wenn wir gleich über die Option reden. Der misst quasi die Option von den Volatilitätsoptionen auf den VIX. Es gibt ja auch von VIX dazu gleich auch Optionen und Futures. Und weil es Optionen gibt, jede Option hat eine implizite Vola, gibt es da von der Börse, das ist ganz nett, dass sie es machen, auch einen Volatilitätsindex auf Volatilitätsoptionen. So, das ist grundsätzlich der VIX. Ich möchte jetzt mal auf die Handelsstrategien eingehen, weil da haben wir schon eine schöne Podcast-Folge über die theoretischen Grundlagen online. Jetzt gibt es die VIX Futures. Die sind auch ganz, ganz wichtig, obwohl ich jetzt gar keine Handelsstrategie damit vorstelle, weil, also den VIX kann ich selbst nicht handeln. Es gibt aber VIX Futures da drauf. Der große, also der normale oder der große, hat einen Wert von Multiplikator von 1000, sprich, wenn der VIX bei 12 steht, wäre das quasi ein Wert von 12.000. Wenn er auf 13 steigt, habe ich dann $1.000 Gewinn gemacht. Andersrum natürlich kann ich auch $1.000 verlieren. Und dann gibt es noch einen kleinen, den VXM, das ist das TWS-Kürzel VXM. Der ist Multiplikator von 100, sprich, es steigt von 12 auf 13, ich bin in Long, $100 Gewinn. Und die Futures, die kann ich Long und Short handeln, so wie ich lustig bin, und der Markt kann das machen. Die werden irgendwie nicht berechnet, also der Marktpreis wird natürlich berechnet, aber die werden jetzt nicht irgendwie von irgendeinem Algorithmus hergenommen, sondern das ist die schöne Angebot und Nachfrage des Marktes und die Börse bringt ja Verkäufer und Käufer zusammen. Jetzt könnte ich natürlich auch sagen, ja, ich mache einen Long Future, ne, also den ersten Frontkontrakt vom VIX, da gibt es jeden Monat einen Kontrakt. Gehe ich Long, wenn der dann geht bei 12 Long, steigt bei 80, geil, irgendwie 70.000 Gewinn gemacht. Das ist aber eine absolute Milchmädchenrechnung und im Normalfall keine gute Idee. Es gibt noch sowas wie Contango Backwardation. Ich erkläre es ganz kurz. Normalerweise ist der VIX-Terminmarkt in einer Contango-Kurve, auch nicht nur der, sondern jeder Future-Markt hat es. Sprich, der erste Kontrakt steht bei 12 mit Restlaufzeit 30 Tagen. Der zweite Kontrakt mit Restlaufzeit 60 Tagen steht ein bisschen höher, auf 12, 14, 15, 17 und so weiter. Warum? Weil halt einfach mehr Volatilität eingepreist wird in den nächsten 120 Tagen als aktuell. Punkt. Und dann gibt es noch die Backwardation oder Premium-Situation genannt. Das ist quasi die Sondersituation. Da sieht es genau andersrum aus. Das heißt, der Frontkontrakt steht bei 70, der zweite Kontrakt bei 65, 60, 50 und so weiter. Also es ist das Fallen zueinander, weil halt aktuell eine höhere Volatilität erwartet wird als in 200 Tagen. Ja, das ist einfach so der grundsätzliche Unterschied. Da auch bitte nochmal die Podcast-Folge genau anhören über die Volatilität. Dann gibt es noch VIX-Option und jetzt wird es spannend für uns. Da ist das TWS-Kürzel VIX und dann Index wählen, weil es Index-Optionen sind. Der Multiplikator ist 100, Achtung, der ist per Zufall 100. Nicht nur bei Aktien, das ist keine Aktie. Das kann auch anders sein. Die meisten Indizes haben irgendwas anderes als 100, also das ist purer Zufall. Und die Ausübungsmethode ist europäisch. Was heißt das? Die kann man halt erst bei Verfall ausüben. Die Abwicklungsmethode ist Cash Settlement, sprich Barausgleich. Deswegen ist auch logischerweise die Ausübungsmethode europäisch, weil es kann euch nichts angedient werden. Wichtig, warum? Weil, was soll denn angedient werden? Der VIX-Index ist ja selbst nicht handelbar. Also kann ja nichts angedient werden, was selbst nicht handelbar ist. Ja, deswegen kann euch, und ihr könnt natürlich einen Haufen Geld trotzdem verlieren, ne? Keine Frage. Aber angedient werden kann euch nichts und bei Verfall kann es erst ausgeübt werden. Ihr könnt natürlich auch trotzdem während dem Verfall stark im Minus sein und das natürlich noch bis zum Verfall anhalten. Und der, ja, wie gesagt, es wird euch nicht angedient, es wird dann das Konto gut oder abgeschrieben. Die Tickgröße der Option ist 0,01, also wie bei Aktien, sehr schön, es war früher 5 Cent, jetzt ist 1 Cent, sehr schöne Entwicklung. Und die Preisstellung erfolgt nach den Futures. Das ist auch wichtig. Wenn ihr zum Beispiel eine Call-Option kauft, ne, ist ja ein ganz klassisches Vehikel, um ein Depot zu hedgen, machen wir auch gleich einen Long-Call auf den VX mit Laufzeit 30 Tagen oder 60 Tagen, müsst ihr dann den jeweiligen Future anschauen. Der mit 30 Tagen steht beispielsweise bei 12 und der mit 60 Tagen bei 14, dann ist der Long Call automatisch etwas höher mit 60 Tagen, weil ihr immer genau diesen Future anschauen müsst und nicht den aktuellen VIX-Index. Weil das ist der aktuelle Preis. Ihr handelt aber den Preis für in 60 Tagen. Und der steht meistens, sofern Contango-Kurve herrscht, halt etwas höher. Das Settlement, also wann dann abgerechnet wird bei Verfall, das, so, ich mache kurz einen Ausflug, finde ich wirklich erschreckend und ich glaube, es war die erste oder zweite Podcast-Folge, wo ich über Ausübungsmethoden, glaube ich, 45 Minuten gesprochen habe, ist erschreckend. Das Unwissenheit da draußen, das ist kein Angriff an euch, das ist wirklich, Alter, ihr müsst euch damit beschäftigen. Wirklich jeder, der handelt und jetzt auch noch, ich kann es fast nicht sagen, wer da noch Sachen dafür verkauft und wirklich nicht mehr weiß, wie das Ding gesettelt wird, also das verstehe ich nicht mehr. Also guckt immer, wann das Produkt gesettelt wird. Und da wird immer wieder, mal kurz einen Ausflug, alles in einem Topf reingeschmissen. SPX-Option, da habt ihr einen riesen, wenn das nachbürstlich ist, ein riesen Problem. Da kann euch alles nachts zerlegen. Ja, bei den SPX-Quartalsoptionen ja, bei den SPX-Weekly-Optionen nein. Das ist halt manchmal krass, wie stark die Unwissenheit da draußen ist. Und da würde ich halt persönlich kein Mikro auch noch in die Hand nehmen und es nach außen schreien. Also, guckt euch immer genau an das Settlement. Man kann auch die Broker-Webseite öffnen, da steht alles drin. Bei VX-Optionen erfolgt nämlich das Settlement am nächsten Handelstag nach Verfall zur Börseneröffnung. Es muss, glaube ich, ein paar Aktien gehandelt sein, bis das Settlement, also der Settlement-Preis ist nicht der 15.30 Uhr Kurs 1 zu 1, aber ungefähr. Es kann ein, zwei Minuten später sein. Da wird von der Börse offiziell der Settlement-Preis festgelegt. Am nächsten Handelstag nach Verfall, sprich wenn 20. März ist Verfall und ihr denkt, eure Option ist aus dem Geld, also da steht der VIX bei 12 und ihr habt einen 15er Call, Short Call vielleicht, dass das auch böse endet und dann denkt ihr ja logisch, Sache ist erledigt, wertlos verfallen, am nächsten Handelstag, am 21. macht der Markt aber um, obwohl der VIX bei 20 auf, als eingekracht ist die Börse. Ja, dann habt ihr jetzt aber von 15 auf 20 5 inneren Wert und ihr seid voll im Geld und da wird das dann nämlich abgerechnet. Und ihr könnt am nächsten Handelstag nicht mehr eingreifen. Von Nachverfall bis Abrechnungsmethode könnt ihr nicht eingreifen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ihr könnt keine Long-Option dazu kaufen, ihr könnt die Short nicht schließen. Settlement erfolgt am nächsten Handelstag sowohl, und es ist ein bisschen Unterschied auch beim SPX, deswegen muss man sich damit auskennen. Das VIX gibt es auch Weekly-Optionen und das Settlement am nächsten Handelstag und bei den normalen monatlichen auch. Ne? Also da gibt es jetzt nicht die Quartalsoptionen wie beim SPX, wo es am nächsten Handelstag ist und die Weeklies, wo es um 22 Uhr ist. Das ist ein bisschen ein Unterschied. Auch die VIX-Weekly-Option am nächsten Handelstag zur Börseneröffnung. Relativ einfach. Solltet ihr damit nichts zu tun haben wollen, was ich auch später empfehle, schließt die Dinge einfach kurz vor Verfall und ihr habt damit überhaupt kein Problem. Klar, wenn es komplett minus im 100% im Verlust ist, na, entweder stehen sie am nächsten Tag noch auf und machen einen Gewinn oder nicht. Aber ganz, ganz wichtig, Abrechnungsmethode und Settlement, wann, wie, wo, was, müsst ihr ganz genau anschauen. Hört nochmal die erste oder zweite Podcast-Folge war es. So, jetzt kommen wir zu den Handelsstrategien. Jetzt wird es spannend auf die VX-Option. Also, nochmal kurz grundsätzlich. Logischerweise, der VX steigt im Crash und wir möchten jetzt auf einen steigenden VX wetten. Also, jetzt müssen wir halt Long, Achtung, nicht Long-Aktienmarkt, sondern das Long-Vola. Man kann natürlich auch extrem viel Geld verdienen mit Short-Vola. Das ist jetzt aber nicht Bestandteil des Podcasts. Also, was kann man grundsätzlich machen? Ein Long Call oder ein Short Put oder wilde Kombination. Fangen wir eins nach dem anderen an und jetzt möchte ich auch gleich genaue Sachen sagen oder genaue Tipps geben und nicht nur einfach jetzt reinschreien, macht Short Puts und Long Calls. Fangen wir an mit den Short Puts. Also, der VX steht bei 15. Jetzt kann ich natürlich sagen, ich verkaufe einen 13er Put auf den VIX. Ist es jetzt eine gute Idee oder nicht? Kommt drauf an. Also erstmal per se haben die ja out of the money, ne? 15 zu 13 ist ja out of the money, eine sehr geringe Hedging-Wirkung, weil ich kann ja was verdienen, nur die Prämie. So, wenn ich jetzt halt irgendwie $80 einnehme und der VIX steigt auf 80 von 15 an, Ja, da war das jetzt halt vielleicht nicht der beste Hedge, weil ich habe $80 verdient. Hat aber natürlich den riesen Vorteil, diese Position, dass wenn es seitwärts läuft oder der VIX von 15 auf 17 ansteigt, ich ja keine Probleme bekomme mit hoffentlich mit dem Aktiendepot. Aber mein Hedge quasi ist ja trotzdem komplett wertlos verfallen, wenn auch nicht viel. Dass man das macht, quasi die putzt out of the money, würde ich sehr sparsam machen, weil durch die Contango-Kurve nähert sich der Future immer an und der VX kann auch mal so bei 10 Zetteln, müsste auf dem Schirm haben. Also ich würde schauen, dass man, das ist aber keine Blaupause, weil ich würde auch immer ein bisschen gucken, ob es Anzeichen dafür gibt, dass der ja, Aktienmarkt ein bisschen heiß gelaufen ist. Das kann man ja durch Fear and Greed und was weiß ich, irgendwelche Kerzenformationen. Dass wenn man halt so beim Strike von 14, 13, 15 würde ich schon gar nicht mehr nehmen, aber so ein 14er, dass man da so $100 bekommt, dass ich so Break-Even quasi bei 13 komme, weil das der VX kann natürlich noch bei 12 Zetteln. Ja, finde ich die Gefahr noch halbwegs im Rahmen und das werdet ihr sehen, das kriegt ihr gar nicht so oft. Und dann klassische Laufzeit 40, 50, 60 Tage. Und das ist halt aber das Problem, dass man ja schon eine hohe Stückzahl nehmen muss, um irgendein Depot zu hedgen. Wenn ich dann 30 Optionen reinklatsche und der VIX settelt bei 10, habe ich halt doch ein Problem. Deswegen würde ich das wirklich punktuell machen. Ich mache das, ja, ich habe es jetzt 2024, glaube ich, zweimal gemacht. Also nicht allzu oft, die sind auch immer durchgelaufen, aber ja, da kann man sich wirklich rantasten. Das würde ich jetzt nicht übertreiben und es ist halt, sorry, eine scheiß Hedging-Wirkung. Also, das bringt nicht viel, aber gerade wenn es am Markt nur niest, macht es natürlich Spaß, dass die dann durchgelaufen sind und ich vielleicht ja überhaupt gar keine Ausstopper bei sonstigen Strategien habe. Jetzt komme ich noch zu einem anderen Tipp. Und zwar, wenn ihr noch eine größere Hedging-Wirkung haben möchtet, könntet ihr ja auch ein In-the-Money-Put machen. Beispielsweise der VX steht bei 15 und ihr nehmt einen 30er. Der gibt dann logischerweise mindestens $1.500 Prämie. Woher weiß es der Alex? Das ist der innere Wert, ne? 15 mal 100. Und jetzt ist wieder gedanklich, sagt ihr ja, die muss ja dann auf über 30 steigen, Alex. Das ist ja voll unwahrscheinlich. Nein, muss es nicht, weil die Option muss ja nicht wertlos verfallen, um zu gewinnen. Das reicht ja, wenn der VX von 15 auf 18 steigt. Dann ist der innere Wert nur noch 1200. Ihr habt für 1500 verkauft, $300 Gewinn gemacht. Mehr als der Put mit $100 out of the money. Aber wenn der VX halt von 15 auf 14 fällt, habt ihr direkt $100 Verlust. Aber jetzt wird spannend, nur mit einer Option und nicht irgendwie halt mit 10, 20 auf der anderen out of the money Seite. Und ihr habt dann quasi trotzdem noch einen schönen Hedge, weil sollte der halt der VX auf 50 steigen, habt ihr die $1.500 in der Tasche und das spürt man dann halt schon. Also das finde ich gar nicht so schlecht, sowas zu machen. Man muss aber wirklich auf dem Schirm haben, es ist halt die größte Wahrscheinlichkeit, dass er da mit dem Trade mit 1, 2, $300 Verlust rausgeht, weil der VX halt gleich bleibt oder vielleicht Richtung 14, 13 fällt und da dann zettelt und habt ihr halt die 2, $300 Verlust. Schöne ist auch noch, keine Verlustverrechnung, da Short-Option gewählt wurde und keine Long-Option. Das ist sehr nett. Ihr müsst aber natürlich eins beachten, ich hoffe, jeder weiß es, bei einem Cash Settlement fliegt man, also geht man ja in den, fliegt man quasi aus dem Short teuer Steuertopf raus und rein in den 20.000 Topf. Da ist es halt wichtig, ne, bei einem Cash Settlement, wenn ihr eine Short-Option habt und es kommt zu einem Cash Settlement und ihr seid im Verlust, dann geht es in den 20.000 Topf. Warum auch immer, keine Ahnung, weiß niemand, ist so, wurde auch ein Urteil dazu. Wenn ihr es aber um 21:58 Uhr schließt, mit dem gleichen Dollar Verlust, aber es kommt nicht zu dem Cash Settlement, dann ist es nicht mit drin. Okay, machen wir es einfach mit, liebes Finanzamt, wenn ihr das Spiel spielen wollt, machen wir das. Aber dann zählt es, wie gesagt, nicht in den Topf. Also es geht nicht darum, ob es Cash Settlement ist, sondern dass es zu dem Cash Settlement kommt. Deswegen schließt, wenn ihr eine Verlustposition habt, Short, halt unbedingt vor Verfall, gilt jetzt halt auch bei SPX zum Beispiel. Ne? Das ist ja auch sogar klassisch, dass da zum Cash Settlement kommt. Das zu den Short Puts auf den VIX. Dann gibt es ja natürlich noch die Möglichkeit, ganz klassisch Long Calls zu holen. Also ich kaufe Calls out of the money, ne, ist bestimmt bei 15, ich kaufe 30er Long Call, die kosten irgendwie so $100. Ja, was ist der Vorteil? Natürlich eine mega Hedging-Wirkung, wenn wir jetzt richtig stark ansteigen, aber extrem hohe Kosten. Warum? Ja, das Wahrscheinlichste, was passiert ist, dass gar nichts passiert und die Long-Option wertlos verfällt. Vorteil, mehr könnt ihr ja aber nicht verlieren als das, was ihr Prämie ausgegeben habt. Haut voll in den 20.000 Verlustverrechnungstopf. Deswegen wäre vielleicht meine Idee von In the Money Short Puts auf den Weg da eher sinnvoller. Kann man machen. Gerade machen wir auch ab und zu mal so kleine Long Calls holen auf den VX. Wir sind aber schon auch Hardcore-Stillhaltermäßig unterwegs. Und möchte ja nicht haben, dass der VX von 12 auf 30 ansteigt. Vor allem mit einem Gap, das wäre blöd. Und deswegen möchten wir uns halt auch ein bisschen dagegen hedgen. Man kann aber das natürlich vielleicht noch ein bisschen schlauer anstellen mit einem Bull Call Spread. Sprich, ich mache einen 20er Long Call und einen 25er Short Call. Durch den Short Call, durch den 25er reduziert sich halt insgesamt bei dem Spread die Prämienausgabe. Aber ab dem 25er Short Call könnt ihr natürlich nichts mehr gewinnen, weil da ist euer Gewinn gedeckelt. Aber wenn ihr das vielleicht aufsetzt und es wird dann normalerweise nichts passieren, dann sind beide Optionen minus 80%, der Long Call und der Short Call. Könntet ihr den Short Call mit 80%, dann ist es ja der Gewinn, die 80% des Short Calls im Gewinn schließen und dann habt ihr quasi nur noch den Long Call stehen. Klar, der ist klinisch tot, aber der kann ja noch aufwachen. Das könnte man natürlich auch noch machen. Mein Favorite ist Ratio Spreads, die würde ich dann ungefähr wie folgt aufbauen. Einen Long Call bei 15 und zwei Short Calls bei 20. Also sagen wir mal, dass wir einfach rechnen können, der Long Call kostet $100, der wird mehr kosten und der Short Call kostet $50, ein Long Call bei 15, $50, 2 mal $50 der 20er Short Call. Ich habe zwei Optionen verkauft, sprich das Ding ist Break-Even. Auch hier würde ich machen, wenn die Short Calls weit im Gewinn sind, dann ist natürlich der Long Call auch weit im Verlust, aber die Shorts vorzeitig zurückkaufen. Was ist jetzt da das Gute oder das Schlechte? Also gehen wir erstmal das Schlechte. Ab 20 habe ich natürlich ein Problem, weil mein Gewinn nur, oder der, also ich habe zwei Short-Optionen und nur ein Long. Und der innere Wert von einem Short-Call wird ausgeglichen durch einen Long-Call. Aber der zweite innere Wert, was ja dann ein Verlust ist, wird nicht ausgeglichen. Und dann habe ich quasi ab 20 ein Problem. In dem Beispiel kann man sich auch wieder darum hedgen, indem man sagt, man macht halt nochmal irgendeinen 25er Long Call drüber. Dann hätte ich, jetzt muss ich kurz überlegen, ja, ein Butterfly. Kann man natürlich machen, dass man sich nach oben auch noch das, ja, ab 25 dann quasi wieder Break-Even ist oder halt nur den kleinen Verlust dann hat. Ehrlicherweise passiert es eher selten. Warum? Wenn der VX halt bei 12 ist und ich mache jetzt diesen 15 auf 20er, steigt ja der VIX erstmal langsam an, 14, 15, 17, 18 und wenn der quasi ins Geld gelaufen ist, der 15er Long Call, dann schließe ich den. Man hat dann natürlich nicht so einen extrem hohen Gewinn, das ist klar, weil die zwei Short Calls haben halt etwas verloren, aber der Long Call hat vermutlich mehr gewonnen. Dann hat man halt nicht einen Mega-Gewinn. Aber der Vorteil ist halt, wenn ich die zwei Short Calls halt irgendwann mal geschlossen kriege, dann habe ich den Long Call gratis finanziert. Und ich würde das auch so machen, schaut das als grundsätzlicher Tipp, dass ihr in einem nahen Kontrakt habt auf einen VX mit beispielsweise 30 Tagen Restlaufzeit, dass ihr da keine Shorts habt, dass ihr da nur einen Long Call stehen habt. Also beispielsweise angenommen haben wir jetzt Januar, 1.1., dann guckt, dass ihr vor Fall Februar einen Long Call habt. Und dann im März, April, Mai oder sowas irgendwelche Spreads. Warum? Weil wenn es ja kracht, dann steigt ja gerade der Front-Future am meisten an und dadurch gewinnt der Long-Call halt extrem viel. Und soll ich jetzt dann irgendwie hinten noch irgendwelche Risiken haben ab 20, 30 durch irgendwelche Ratio-Spreads, werden die locker ausgeglichen durch den einen Long-Call vorne. Also das ist eigentlich so mein perfektes Setup, dass ich sage, Long-Call Front und dann halt irgendwelche Ratio Spreads weiter hinten. Optimalfall kaufe ich da die Shorts zurück, dass ich irgendwann mal ganz viel Netto Long Calls habe und die fast gratis finanziert. Laufzeiten, ne, nochmals als Wiederholung, der VIX ist da entscheidend, die Futures und die Nahen, gerade erklärt, haben natürlich den höchsten Einfluss. Wenn ich jetzt mal irgendein Future weiter weg wähle, bringt dir es nicht so viel, wenn es kracht. Also ein Long-Call mit 200 Tagen Restlaufzeit bringt halt nichts, weil klar, der hat wenig Zeitwertverlust, aber der Future in 200 Tagen steigt halt auch nicht an. Deswegen würde ich das halt so aufsetzen, Front gucken, Long Call und dann nach und nach die Ratio Spreads aufsetzen und die im Optimalfall dann zurückkaufen, also ein bisschen aufteilen. Und irgendwann, der mit 120 Tagen der Ratio Spread und ich kaufe da die Shorts zurück, dann bleibt auch ein Long Call stehen und irgendwann hat er ja mal 30 Tagen, sprich, wenn man sich jetzt quasi Vorsorge macht, dann hat man immer mal wieder schöne Long Calls stehen und je früher man das macht und je länger, desto besser halt. Also man kann sich mir halt gerade mit den Ratio Spreads quasi Wochen oder Monate lang auf den Crash sozusagen vorbereiten und die versuchen halbwegs zu finanzieren. Wann die Frage jetzt noch die oder die Abschlussfrage ist jetzt noch, wann schließe ich denn das? Also wenn ich einen Verlust habe, Achtung, der Short Call oder Short Put, wie auch immer, darf bei Verfall nicht im Verlust sein, privat. Dann haut es halt in den 20.000 auf. Die Long-Option könnt ihr es nicht ändern, die sind immer automatisch drin, aber darauf müsst ihr halt unbedingt achten. Im Gewinnfall würde ich halt einen schönen Wohler-Spike abwarten. Optimalfall, wenn der VIX halt hoch ist und der VVIX. Warum? Der VVIX spiegelt ja die implizite Volatilität von den VX-Optionen wider und die sollen ja hoch sein, weil ich habe ja hier irgendwie Netto-Long-Optionen. Und da möchte ich natürlich dann auch von einer steigenden Volatilität allein des Optionspreises profitieren. Wir profitieren ja eh von der steigenden Vola, weil der VX hochgeht, wenn es optimal läuft für den Hedge. Aber ich möchte ja so nochmal von der steigenden Volatilität, von der Volatilitätsoption profitieren. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Deswegen achtet auch ein bisschen auf den VVX, dass der hoch ist. Dann sind auch die Optionen, die Hedges schön teuer geworden. Und das möchte man ja dann haben, wenn man schon vorher drin war. Wenn man sie dann natürlich dann kaufen muss, hat man ein Problem. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Also, mit den VIX-Optionen kann man sehr viel machen. Es ist gut, die Vola sich abzusichern, gerade wenn man Stillhalter unterwegs ist. Ich würde es halt schon machen, dass man die Short Puts vielleicht mal ein In the Money wählt, Out of the Money, wenn man richtig tief mit dem Preis kommt. Und die Long Calls, ja, eignen sich halt einfach ganz gut als Hedge, ob ich das immer als Spread mache oder nicht, aber Long Calls quasi als Katastrophenschutz. Wann sollte man das schließen? In der Panik, hoffentlich nicht, wenn ihr Panik habt, sondern dass wenn die anderen Panik haben, dann würde ich das auf jeden Fall schließen. Und wichtig ist halt vielleicht sogar an einem Montag, dass so ein Black Monday wäre dann optimal, dass man das so in dem Dreh rum macht. Komme ich zu den Tipps vom Coach. Also, die Long Calls eignen sich als Black Swan Event perfekt, kommt aber ehrlicherweise sehr, sehr selten vor. Deswegen würde ich mich gar nicht so arg auf die Black Swan Events vorbereiten. Klar, auch schon, aber ich würde auch versuchen, die kleinen Big Spikes mitzunehmen, von 15 auf 25. Und dafür eignet sich beispielsweise die Ratio Spread sehr gut, dass der halt ans Geld läuft. Und das verwechseln auch viele, wenn ich aber den VIX, ne, anschaue und ich mache einen Ratio Spread. Ich muss den VIX Future mit dem 60 Tagen beispielsweise anschauen, weil wenn der halt ansteigt, ne, der VX Future mit 60 Tagen, der läuft dann nicht so schnell ins Geld wie der aktuelle VIX Index, wenn es zu einer Backwardation kommt, weil der VIX Index springt dann hoch und der VIX Future mit längerer Laufzeit bewegt sich nur langsam oder langsamer nach oben. Also achte darauf auf den Future-Preis und nicht auf den Indexpreis. Wichtig. Und das Setup habe ich euch vorhin schon erklärt. Immer schauen, dass man den ersten ein, zwei Kontrakten vielleicht die Long Calls hält, die vielleicht auch teuer oder kaufen, wirklich dafür einen Preis bezahlen und dann nach und nach Bull Call Spreads oder Ratio Spreads und dann versuchen, die Shorts zurückzukaufen. Sollte man die Shorts nicht zurückkaufen hat oder weil es halt schon kracht, dann hat man aber schon auf jeden Fall Gewinne. Klar, nicht so optimal, weil man nicht mega viele Long Calls hatte, aber dann hat man halt schon mal in den ersten. Ja, also mit Bull Call Spread gewinne ich ja eh. Und wenn ich dann noch Long Calls vorne habe, die hauen dann richtig rein im Gewinn. Wenn die halt verfallen sind, muss ich schauen, dass ich Währenddessen die anderen Shorts dann halt geschlossen kriege im Gewinn und dann halt im Zweifel auch zumachen, dass ich immer im Frontkontrakt, das ist wichtig, Long Calls habe. Genau, bei VIX Puts ist ein guter Ausgangswert, also Break-Even, erfahrungsgemäß, kann aber am Verlust enden. Mindestens 14 sollte das sein, der Break-Even, oder eher 13. Das funktioniert dann meistens recht gut. Und passt bitte auf beim Verfall wegen der Steuer. Das ist ganz, ganz wichtig. Short-Option als Privater. Wenn die im Verlust sind, macht es halt zur Not eine Sekunde vorher zu. Optimalfall 2, 3 Tage, dann habt ihr nicht so viel Stress. Jetzt zum Q&A. Erste Frage: Wie sichert man mit VIX-Option die US-Wahl ab? Ah, schöne Frage. Also der Oktober-Future, Achtung, es ist ja der Oktober-Future-Entscheid, weil der plus 30 Tage misst von der Volatilität, steht schon höher. Ja, was wird jetzt passieren? Das ist auch eine schöne Diskussion, weil ich habe keine Ahnung. Also wird Trump gewählt? Ist das ein Black Swan oder ist der Black Swan der Biden? Also ich kann es euch wirklich nicht sagen. Ich habe jetzt auch noch nicht so viel damit drüber gelesen, aber ich habe keine Ahnung, was der Black Swan ist oder ob es überhaupt einen gibt oder ob es eigentlich vollkommen egal ist. Also ich habe keine Ahnung, was da passiert. Wirklich, bin komplett blank. Aber der Oktober-Future auf dem VIX steht ja schon höher. Ich mache da gar nichts. Es wird vermutlich einen Vola-Crash geben. Ich würde aber ehrlicherweise die Wahl abwarten und dann reagieren und nicht auf irgendeinem Black Swan-Event warten, weil wenn jetzt was wollt ihr machen? Ihr werdet jetzt auf den Verfall, auf den VIX-Verfall, die Volatilität kracht ein, ja, dann habt ihr jetzt einen Long Call, einen Long Put, könnt ihr ja kaufen auf den VIX, der ist aber Put, ne? Der ist aber extrem hoch, weil der Future ja hoch steht, ne? Da seid ihr wahrscheinlich strike-mäßig, selbst aktuell, wo der VIX so niedrig ist, bei 17 unterwegs. Ne? Also, das ist dann halt, könnt ihr nicht mehr so viel gewinnen. Weil ja, könntet ihr auch einen Long Put beim anderen Verfall wahrscheinlich viel, viel tiefer, aber der Markt weiß es ja schon, dass das höher steht, weil die Wahrscheinlichkeit des Events, oder die Wahrscheinlichkeit des Events ist auf jeden Fall vorhanden, aber die Wahrscheinlichkeit an Auswirkungen durch das Event. Genauso kann ich jetzt sagen, ich mache einen Long Call, ja, aber der VIX Future steht halt schon höher und dann kaufe ich mir einen Call bei 35 oder was, ja, da muss es dann aber schon krachen. Deswegen, ich warte einfach die Wahl ab, ganz gechillt. Vielleicht mal ein paar Puts vorher zu, keine Ahnung. Ich will da wirklich überhaupt keinen Stress haben und danach, ja, warte ich ab und mach was. Also, wenn es dann kracht, ne, politische Börsen haben kurze Beine, vor allem bei so Wahlen, dann gehe ich rein. Nächste Frage: Wann sind VX-Optionen teuer? Relativ einfach zu beantworten: VVX anschauen, weil, wenn alles andere gleich bleibt, nur die Vola steigt an, kann man das sehr gut messen. Dann werden nämlich die Optionen teuer und das kann ich sehr gut messen durch den VVX, weil der misst genau die Volatilität für VX-Optionen. Relativ einfach, einfach den VVX anschauen. Wann wird es der Fall sein, dass der ansteigt, nicht bei einem Vola-Crash, sondern bei einer Vola-Explosion? Ganz klar, kann man historisch anschauen. Dann steigt der VVX an, dann sind die Optionen teuer und dann will man es ja verkaufen und nicht kaufen müssen. Ganz, ganz wichtig. Nächste Frage: Sollte man auch Einzelaktien absichern? Vielleicht die falsche Frage auch jetzt für den Podcast. Also mit VIX, ja, tut man ja schon eher die Marktvolatilität absichern. Also es gibt ja jetzt halt kein VIX-Option von der Apple-Aktie. Ne? Das kann ich nicht handeln. Klar, indirekt schon durch die Apple-Option, aber direkt kann ich jetzt die Apple-Volatilität nicht handeln. Direkt. Deswegen mit VIX-Option Einzelaktien, nee, würde ich eher nicht machen. Das ist, denke ich, nicht möglich. Da muss man schon für den gesamten Markt gehen. Das ist so nicht möglich. Einzelaktien kann man aber natürlich absichern mit Optionen auf die Aktie direkt. Wann würde ich das machen? Wenn sie halt ein bisschen anders läuft als der Markt oder wenn die Positionsgröße so groß wird, dass es mir ein Problem wird, wenn die fällt. Beispiel NVDA, viele, die extrem hohe Positionsgröße ja teilweise gar nicht gewollt, sondern Luxusproblem. Man hat mal mit 5% des Depots angefangen, jetzt ist es irgendwie 40% vom Depot oder 50 Mist, weil die einfach sich verzehnfacht hat. Und da kann ich natürlich oder würde ich auch Long Puts dann darauf machen oder denkt nach, die Ratio Spreads kann ich natürlich auf eine Aktie auch anwenden. Welches Delta und Restlaufzeit ist optimal für VIX Long Calls? War die nächste Frage. Ja, das kommt drauf an, weil, also ich würde die Long Calls halt ein bisschen als, ja, schon Katastrophen-Hedge nehmen, weil sie sind halt einfach extrem teuer. Na klar, kann ich, wenn der VIX bei 15 steht mir ein 18er Long Call holen, aber der kostet halt ein paar hundert Dollar und dann muss man halt schon gut ansteigen. Also ich würde da 100, 150 Dollar investieren und gar nicht so aufs Delta achten. Und Restlaufzeit, tranchenweise, da vor allem bei den Long Calls schauen, dass man immer nahe Kontrakte hat. Das ist so das Wichtige. Und die letzte Frage, Cash Secured Puts beim VIX sinnvoll? Nein, weil es geht nicht. Also da stand da wirklich VIX, das geht nicht, weil der VIX könnt ihr nicht angedient bekommen. Was wir jetzt heute nicht gesprochen haben, es gibt ja den VXX, also ein ETP, also Exchange Traded Product, das die Volatilität Futures widerspiegelt. Den könnte ich andienen lassen, finde ich ehrlicherweise aber auch keine gute Idee. Aber beim VIX kann ich es nicht machen. Das wäre quasi der Short Put. Aber ich kann mir den nicht andienen lassen. Das wäre natürlich, das wollen wir ja alle, ne? Ein VX einfach bei 12 Long gehen, ohne irgendwelchen, wie so eine Aktie, und dann bei 80 verkaufen. Das funktioniert halt leider nicht, weil das weiß der Markt ja auch und preist es durch die Contango-Kurve ja alles ein. Gut, das war's zu der Folge. Glaube ich, wieder 45 Minuten oder sowas gesprochen. Ich denke, es war wieder hoffentlich einiges Interessantes dabei. Ich habe auch versucht, gerade bei den Handelsstrategien, ich hoffe, ich habe es auch geschafft, einige praktische Tipps mitzugeben und nicht einfach nur sagen, kauft VIX Long Call, sondern habe euch ja ein paar Praxistipps mitgegeben. Wichtig halt vor allem, dass ihr schaut, den ersten ein, zwei Future mit Laufzeit irgendwie 10 bis 50 Tage, wenn da irgendwelche Futures sind, dass ihr dann nur die Long Calls habt. Und dann dahinter kann man irgendwelche Spread-Positionen bauen und versuchen, die neuen Long Calls dann gratis zu finanzieren. Genau, was ihr auch gar keinen Fall machen dürft, das haben wir jetzt aber überhaupt nicht Thema Hedging, ne? Irgendwelche Short Calls auf dem VIX, das kann extrem teuer werden, hat überhaupt nichts mit Hedging zu tun. Aber das ist nochmal ein Sonderding, können wir mal was machen, was macht man in einem Crash, wie verdient man da Geld, können wir nochmal eine extra Folge machen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die uns gerne, weil wir sammeln gerade auch so ein paar Fragen für eine allgemeine Q&A-Folge, weil da schon einiges zusammenkam. Ansonsten, ich muss jetzt gleich meine Stimme ausruhen, gibt uns, wie gesagt, gerne eine gute Bewertung. Das würde uns freuen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns einfach. Passt auf euer Geld auf, bleibt gesund, leidet nicht so viel oder leidet, wie ihr es wollt, sowas richtig. Also nutzt es ein bisschen. Die Gedanken von mir vielleicht auch am Anfang. Sucht euer Leid selbst aus. Ja, ansonsten sehen oder hört ihr uns in einer nächsten Podcast-Folge oder in einem Video. Bis dahin, passt auf euer Geld auf. Ciao, ciao.